NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Na, das ist ja mal bemerkenswert. Die Polizei der US-Großstadt Minneapolis wird komplett aufgelöst und neu aufgebaut. Wegen der rassistischen Vorfälle der letzten Zeit. Darüber haben wir Hintergründe in der kommenden halben Stunde. In Bericht und Kommentar geht's um Anti-Rassismus-Demos in Deutschland vom Wochenende, denn die gab's in 20 Städten. Wir informieren Sie über Schmerzensgeld für schadhafte Hüftimplantate, über krisenhafte Betriebsversammlungen bei Galeria Karstadt-Kaufhof und über die aktuelle Qualität europäischer Badegewässer. Als erstes aber ein weiterer Fall von Kindesmissbrauch, diesmal in Münster. Dort haben Ermittler ein großes Pädophilen-Netzwerk entdeckt und bundesweit 11 Verdächtige festgenommen. Die zuständigen Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei sind fassungslos beim Sichten der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse. Und der Landesinnenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, hat gestern schon von so wörtlich widerwärtigen menschlichen Abgründen gesprochen. Die Opfer sind 3 Jungs im Alter von 5, 10 und 12 Jahren. Darüber habe ich mit unserem Reporter Markus Holtrichter in Münster gesprochen und habe ihn gefragt, welche Wellen schlägt denn der Fall in Münster selbst?
Ja, die Bestürzung hier ist natürlich riesengroß. Unter anderem hat sich ja Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe schwer betroffen gezeigt. Wenn man mit Kleingärtnern in der betreffenden Gartenanlage hier im Umfeld, im Ortsteil Kinderhaus spricht und mit Menschen aus dem Wohnumfeld, die können nicht fassen, was da passiert ist. Offensichtlich aber hatte niemand Verdacht geschöpft, selbst als Adrian V., er ist ja IT-Fachmann, die Kleingartenanlage mit kostenlosem WLAN ausgestattet hatte. Darüber haben sich die Kleingärtner zwar gefreut, aber nicht geahnt, was hier wirklich vor sich geht. Kinderschutzorganisationen bundesweit schlagen Alarm und fordern auch die Gesellschaft auf, genauer hinzuschauen, um Missbrauch halt früh zu erkennen. Und Johannes Wilhelm Röhrig, der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, der fordert unter anderem eine bessere Ausstattung der Polizei, um solche Fälle, solche Missbrauchsnetzwerke frühzeitig aufzudecken.
Unter den Tatverdächtigen ist ja auch die Mutter des Hauptbeschuldigten. Welche Rolle hat sie gespielt?
Ja, sie soll zwar nicht aktiv mitgewirkt haben, aber von dem Missbrauch gewusst haben. Schockierend ist, dass die Frau als Erzieherin gearbeitet hat. Das gibt natürlich auch den Eltern, deren Kinder diese Kita in Münster besuchen, jetzt ein ganz übles Gefühl. Aber Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt beruhigt.
Nachdem ermittelt worden ist, dass sie möglicherweise Beihilfe zu der besagten Tat in der Gartenlaube gehabt hat, hat die Ermittlungskommission unverzüglich die Kindergartenleitung verständigt. Wir haben derzeit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es zu strafbaren Handlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit dieser Frau gekommen ist.
Ja, das Ganze wird aber natürlich noch weiter überprüft.
Der mutmaßliche Haupttäter, das wissen wir inzwischen, ist schon mehrfach vorbestraft wegen der Verbreitung kinderpornografischen Materials. Wenn man das weiß, kann man sagen, dass Behörden da versagt haben?
Ja, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Fest steht, bereits vor 5 Jahren hatte das Jugendamt der Stadt Münster Kontakt zu dem mutmaßlichen Haupttäter. Er wurde ja schon 2-mal wegen der Verbreitung von kinderpornografischem Material zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das Familiengericht hat sich mit der Situation des Mannes, seiner Lebensgefährtin und ihrem heute 10-jährigen Sohn beschäftigt, der ja als Hauptopfer gilt. Der Mann lebte mit dem Kind aber damals nicht in einem gemeinsamen Haushalt, machte eine Therapie, ein Bewährungshelfer, der äußerte sich positiv. Der Fall wurde mit einer sogenannten Clearingstelle der Kinderschutzambulanz in Münster beraten und die Behörden sahen im Endeffekt nicht die Notwendigkeit, das Kind in Obhut zu nehmen. Die Kindesmutter hatte übrigens auch weitere Hilfen durch das Jugendamt abgelehnt.
Aus Münster war das Markus Holtrichter für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Ja, alle paar Monate entdecken Fahnder hunderttausende kinderpornografische Fotos und dahinter stehen oft Netzwerke von Pädophilen, die sich gegenseitig mit Bildern und Filmen versorgen. Die erste Reaktion beim Bekanntwerden eines Falles wie dem in Münster sind natürlich Abscheu und Entsetzen, aber das kann ja nicht reichen. In diese Richtung gehen auch Stimmen, die heute aus der Bundespolitik zu hören sind. Aus Berlin Angela Tesch.
Kindesmissbrauch müsse in jedem Fall als Verbrechen und nicht als Vergehen behandelt werden und zu höheren Strafen führen. Das fordert CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in Berlin.
Es muss möglich sein, für Täter und Mittäter sexuellen Missbrauchs drastische Strafen zu ermöglichen. Nur so können die abschreckenden Signale auch glaubhaft nach außen gesetzt werden.
Erschüttert hat sich der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Röhrig über den Fall geäußert. Dass der aufgedeckt wurde, könnte damit zusammenhängen, dass der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, seit Lüchte den Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Netz zur Chefsache erklärt hat. Die Polizei sei personell sehr viel besser aufgestellt und technisch ausgerüstet worden. Im ARD-Hauptstadtstudio appellierte Röhrig an die anderen Bundesländer, dem Beispiel von Nordrhein-Westfalen zu folgen. Es brauche darüber hinaus eine EU-weite Vorratsdatenspeicherung, damit die Spur zu mutmaßlichen Tätern nicht frühzeitig verloren geht. Ob das Jugendamt von Münster, das eine der betroffenen Familien 2 Jahre lang betreut haben soll, wichtige Hinweise übersehen hat, das müsse jetzt geklärt werden.
Der Fall erinnert natürlich an die Missbrauchsfälle von Staufen und Lüchte, wo die Kooperation und die Abstimmung zwischen Jugendamt, Familiengericht und Polizei mit fatalen Folgen für die betroffenen Kinder fehlte. Und hier ist jetzt Nordrhein-Westfalen erneut aufgefordert, genau aufzuklären, woran es gelegen hat.
Kindesmissbrauch betreffe jährlich Zehntausende von Kindern. Sie vor sexueller Gewalt zu schützen, müsse eine nationale Aufgabe sein.
Angela Tisch. Die brutale Tötung des schwarzen George Floyd in den USA durch einen Polizisten empört nach wie vor Millionen Menschen weltweit. Und dieser Empörung Ausdruck zu geben und die Stimme zu erheben gegen Rassismus, gab es am Wochenende Demonstrationen in vielen, vielen Ländern, auch in Deutschland, in rund 20 Städten in der Bundesrepublik. Rechnet man hierzulande alles zusammen, dann hat sicher eine sechsstellige Zahl von Menschen an den Protesten teilgenommen. Und die größten Demos waren in München, Berlin und Hamburg. Die Corona-Abstandsregeln sind dabei aber oft in Vergessenheit geraten. Isabel Reifenrath.
Von der Bundesregierung gibt es lobende Worte für die Demonstranten. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach sie in der Regierungspressekonferenz aus.
Es ist gut, wenn auch in Deutschland Menschen mit einem klaren Bekenntnis gegen Rassismus auf die Straßen gehen. Dem Rassismus müssen wir uns überall entgegenstellen, auch hier bei uns. Die Bilder, die dabei am Wochenende zum Teil herauskamen, die waren aber nicht gut.
In Berlin zum Beispiel waren laut der Polizei 15.000 Menschen zur Demonstration auf den Alexanderplatz gekommen. Beobachter gehen sogar von 45.000 Teilnehmern aus. Viele von ihnen trugen keinen Mundschutz und sie alle standen dicht gedrängt zusammen. Laut Seibert ein No-Go.
Und damit haben die für sich und andere ein großes Risiko herbeigeführt. Es ist ja so, leider zeigen uns ja Ereignisse rund um Gottesdienste und Familienfeiern und Ähnliches. Ereignisse, bei denen die Regeln missachtet werden, wie schnell es dann gehen kann, dass die Infektionszahlen lokal hochschnellen und Beispiel Schulschließungen in Göttingen, wie sehr das viele andere Unbeteiligte dann in Mitleidenschaft zieht.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits am Sonntag getwittert, die dicht gedrängten Menschenmengen mitten in der Pandemie würden ihm Sorgen machen. Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erinnerte jetzt nochmal an die Corona-Regeln.
Wir haben Regeln aufgesetzt, gerade für Großveranstaltungen, mit Blick auf die Frage, dass man Masken tragen muss, dass man Abstand halten muss. Und diese Regeln gelten für alle, denn sie schützen diejenigen, die diesen Schutz besonders brauchen. Ältere, Schwächere, Kränkere.
Die Demos sorgen auch für eine Diskussion über Rassismus unter deutschen Polizisten. SPD, Grüne und Linke fordern eine unabhängige Beschwerdestelle. Der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, Jürg Schindler, will, dass Polizisten einen Code oder eine Nummer tragen, damit man sie gegebenenfalls melden kann. Außerdem sagte er, könne es nicht sein, dass farbige Menschen beispielsweise im Straßenverkehr öfters von der Polizei kontrolliert werden.
Racial Profiling muss deshalb gesetzlich verboten werden. Zudem brauchen wir eine intensive Beobachtung bei Beschwerden über behauptete rechtswidrige Übergriffe durch die Polizei in Form eines Registers.
Polizisten dürften nicht gegen Polizisten ermitteln, deshalb müsse es eine unabhängige Beschwerdestelle geben. Die Grünen haben bereits einen Gesetzentwurf für einen unabhängigen Polizeibeauftragten in den Bundestag eingebracht. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums zeigte sich aber eher skeptisch. Schließlich sei die Polizei föderal strukturiert. Es gebe auch nur wenige Rassismusvorwürfe bei der Bundespolizei. In den letzten 8 Jahren habe es 25 Verdachtsfälle gegeben. Auch die Gewerkschaft der Polizei warnte davor, das Problem aus den USA in einen konstruierten Zusammenhang mit der deutschen Polizei zu bringen.
Nochmal zu den Demonstrationen. Demonstrieren ist in Deutschland ein demokratisches Recht, solange die Demo friedlich bleibt. Da gibt es ja einige Proteste in letzter Zeit gegen die Corona-Politik der Regierung etwa oder ganz aktuell, wir haben es gerade gehört, gegen Rassismus in den USA und bei uns. Doch was ist, wenn die Demonstranten gegen die Covid-19-Abstandsregeln verstoßen, wie am Wochenende vielfach geschehen? Sind solche Demonstrationen dann noch vertretbar? Hier ist die Meinung von Dirk Rodenkirch.
Das Motto der Proteste Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Bei der Betrachtung einiger Demos stellt sich mir aber die Frage, und was zählt die Gesundheit? Wenn Leute dicht gedrängt und ohne Masken protestieren, wir befinden uns schließlich nach wie vor mitten in einer Pandemie. Klar, wir wollen wieder so viele Freiheiten wie möglich. Dazu gehört auch das Recht auf Demonstrationen. Das will auch keiner nehmen. Aber das darf nicht zur Gefahr für andere Menschen werden, für Leute, die auch nicht unbedingt Spaß daran haben, mit Mund-Nasen-Schutz durch die Gegend zu laufen, die sich aber an Regeln halten, um sich und andere zu schützen. Selbstverantwortliches Maßhalten hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow das genannt, damit wir statt mit Verboten mit Geboten leben können. Wer diese Gebote, diese Regeln aber meint, missachten zu können, erweist der Gesellschaft einen Bärendienst und facht neue Diskussionen an, ob wir mit unseren wiedergewonnenen Freiheiten wirklich umgehen können, ob Regeln überhaupt noch Sinn machen, wenn sich zu wenige daran halten. Wenig hilfreich sind auch Schlussfolgerungen wie diese. Weil einzelne Demos zahlenmäßig aus dem Ruder laufen, gäbe es keinen Grund mehr, Zuschauer etwa bei Fußballspielen zu verbieten. Zum einen hinkt der Vergleich, da man für Bundesligaspiele Tickets kaufen muss und der Veranstalter weiß, wie viele Leute kommen. Zum anderen steht die Mehrheit der Bürger weiter hinter den verordneten Hygienemaßnahmen. Kaum einer verlangt, wieder ohne Maske Bus und Bahn fahren zu dürfen, nur weil Einzelne diese Pflicht verletzen. Somit gilt auch für engagierte Bürger. Auch wer mit besten Absichten auf die Straße geht, kann die Verantwortung nicht einfach zu Hause lassen. Auch Veranstalter von Protesten sind gefordert. Denn zu den meisten Demos kamen viel mehr Menschen als angemeldet. Hier gilt es, Lösungen zu finden, ohne Proteste einzuschränken. Eine schöne Alternative sind übrigens Menschenketten. Da können auch ganz viele mitmachen, der Abstand ist aber garantiert. Denn auch die Gesundheit zählt. In diesen Zeiten sogar umso mehr.
Der Kommentar im Echo des Tages von Dirk Rodenkirch. Ja, sagen wir ehrlich, rassistische Einstellungen sind weit verbreitet in der Gesellschaft. Nicht nur in den USA, bei uns ist das ebenso. Und auch der deutschen Polizei wird regelmäßig Rassismus vorgeworfen, etwa bei Straßen- oder Verkehrskontrollen. Wenn auch, na klar, nicht so in krassem Ausmaß wie in Minneapolis. Deshalb soll dort die Polizeibehörde jetzt sogar komplett aufgelöst werden. Einzelheiten von Thorsten Teichmann.
Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, wollte sich nicht auf die Forderung der Demonstranten einlassen, die Polizei der Großstadt im mittleren Westen der USA aufzulösen. Nun sind ihm andere Vertreter der Stadt zuvorgekommen. Wir sind hier, weil in Minneapolis und in Städten im ganzen Land klar wird, dass unser Polizeisystem nicht für Sicherheit sorgt. Das ist Lisa Bender, die Präsidentin des Stadtrats. 2 Wochen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch Polizisten in Minneapolis hat eine Mehrheit von 9 der 13 Stadträte eine grundlegende Entscheidung getroffen. Wir haben uns verpflichtet, die Polizeiarbeit, wie sie bisher läuft, zu beenden und mit unserer Gemeinde ein Modell der öffentlichen Sicherheit zu erarbeiten, das allen Sicherheit gewährt. Der Versuch, die Polizei aufzulösen, ohne auf Beamte aus anderen Städten oder Landkreisen zu setzen, wäre vor Wochen noch undenkbar gewesen. Die Gewerkschaft der Polizei wird sich mit Macht dagegen stemmen. Aber überall in Amerika überlegen Politiker und Aktivisten, was sich nach dem Tod von George Floyd ändern muss. Dabei sind die Rezepte längst bekannt. Polizeigewalt und falsches Verhalten von Beamten sollte nicht länger nur intern aufgearbeitet werden, sagt Susan Lubin von der Stanford-Universität. Transparenz sei unmöglich, solange Aufzeichnungen über Beschwerden und Disziplinarverfahren in den meisten Fällen unter Verschluss bleiben. In den USA fehlen außerdem nationale Regeln, denn Polizeiarbeit ist meist auf der Ebene von Städten und Landkreisen organisiert. Die 18.000 Polizeibehörden arbeiten weitgehend autonom. Das macht auch Veränderungen so schwierig. Und politische Aktivisten verlangen zudem eine bessere Ausbildung der Polizisten. Die Kurse für Anwärter dauern im Schnitt 19 Wochen, schreibt die Neue Züricher Zeitung. Im Zentrum steht laut US-Umfragen bisher vor allem der Einsatz der Dienstwaffe. Der US-Kongress in Washington will ab heute über landesweite Reformen diskutieren. Aber natürlich ist das auch eine Frage des Geldes. Die Abgeordnete Karen Bass von der Demokratischen Partei verlangt dem Fernsehsender CNN, dass Ausgaben für die Sicherheit neu verteilt werden.
And I think far more resources need to be spent.
Es muss viel mehr Geld in den Gemeinden ausgegeben werden, um Probleme anzugehen. Ich glaube nicht, dass man Polizeireviere auflösen soll, aber in Städten und Staaten müssen wir mehr Geld in die Gemeinden stecken. Also genau dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten gespart worden ist. Der Bürgermeister von Los Angeles hat bereits angekündigt, das Budget der Polizei um 150 Millionen US-Dollar kürzen zu wollen, nachdem die Mittel in diesem Jahr erst um 7% aufgestockt worden sind. Gespannt schauen sie alle aber nach Minneapolis, wo der Stadtrat der Polizei die Finanzierung schrittweise ganz streichen will. Die Stadt wird an anderer Stelle wieder investieren müssen, um Sicherheit für alle zu organisieren.
Zurück in die Bundesrepublik. Traditionell schreiten sie ja Seit an Seit, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Seit neuestem aber fühlen sich manche Gewerkschafter alleingelassen von der SPD. Denn im Rahmen der Verhandlungen um das Konjunkturpaket der Bundesregierung hat sich die SPD-Spitze sehr, sehr stark dafür gemacht, dass es keine Kaufprämie gibt für herkömmliche Diesel- oder Benzin-Pkw. Und das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die in der Automobilindustrie arbeiten, findet die vor allem betroffene Gewerkschaft IG Metall. Hintergründe eines Streits geschildert von Martin Polanski.
SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die Kritik der Gewerkschaften durchaus vernommen. Denn sie war auch nicht zu überhören. Daimler-Gesamtbetriebsrat Michael Brecht war stinksauer. IG Metall-Chef Jörg Hofmann sprach von einem massiven Vertrauensverlust der Beschäftigten in die SPD. Harsche Kritik daran, dass die SPD-Spitze eine Kaufprämie für Benziner oder Diesel im Konjunkturpaket verhindert hatte. Thema auch heute im SPD-Parteivorstand und der Online-Pressekonferenz dazu. Parteichef Walter Borjans legt Wert darauf zu betonen, dass er mit den Gewerkschaftern immer im Gespräch gewesen sei.
Ich habe vor dieser Runde des Koalitionsausschusses etwa mit Jörg Hofmann von der IG Metall gesprochen. Wir haben mit Rainer Hoffmann vom DGB gesprochen.
Und wie es mit den Gewerkschaften jetzt weitergeht, beantworten gleich beide Vorsitzende, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.
Es geht darum, dass wir zu jeder Zeit uns angucken, was passiert jetzt in diesen Branchen.
Viel zu besprechen, viel anzugucken. Aber nachzuverhandeln im Konjunkturpaket gäbe es nichts, betont Walter-Borjans. Die SPD im Spagat. Auf der einen Seite will sie die Ökologie nach vorne stellen, mit Blick auf die vielen Klimaschützer, etwa von Fridays for Future. Auf der anderen Seite will die SPD ihre frühere Kernklientel, die Industriearbeiter, weiter im Blick behalten. Und da seien die Signale im Konjunkturpaket genau die richtigen. Verstärkte Förderung der Elektromobilität bei gleichzeitiger Entlastung der Wirtschaft, etwa durch die Begrenzung der Sozialabgaben und die Absenkung der EEG-Umlage.
Ich glaube, es sind zwei Dinge zusammengekommen, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wir haben eine ganz klare Haltung, eine ganz klare Position. Aber vor diesem Hintergrund beachten wir natürlich die Sorgen der Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, tun nach Kräften das, was wir tun können, um dabei aber dann auch den richtigen Weg in der Zukunftssicherung der Arbeitsplätze zu finden.
Sprich, die Autobranche der Zukunft setze auf Elektro. Ähnlich heute Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie mahnt aber an, dass Deutschland die E-Quote nun nach vorne bringen müsse. Norwegen zum Beispiel sei da viel weiter. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU dagegen bedauerte heute in einem SWR-Interview den Verzicht auf die allgemeine Autokaufprämie und stellt sich damit demonstrativ an die Seite der IG Metall. Die SPD-Spitze wird auch das vernommen haben, wohl wenig erfreut.
Informationen von Martin Polanski für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es regnet Geld europaweit wegen Corona. Etliche europäische Staaten helfen ihren Bürgerinnen und Bürgern, ihrer Wirtschaft durch gesenkte oder gestundete Steuern, durch Kredite oder Bargeld. Und all das ist natürlich gut und schön in Europa, in Deutschland. Aber wer hilft eigentlich Corona-betroffenen Menschen in armen Ländern, in Afrika zum Beispiel, in Lateinamerika oder Asien? Darüber haben heute die Entwicklungshilfeminister der EU beraten, mit Mahnungen an die eigene Adresse. Nina Lückhoff.
Entwicklungsminister Gerd Müller ist empört. Es sei beschämend, was die Europäische Union bislang in Entwicklungs- und Schwellenländern für den Kampf gegen die Corona-Folgen tue. Das sagte der CSU-Politiker nach einer Videokonferenz mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Für die EU selbst seien bislang rund 2.000 Milliarden Euro mobilisiert worden, um den Corona-Folgen entgegenzutreten. Für Länder außerhalb der EU aber, wo neben einer Hungerkrise auch Medikamentenmangel herrsche, habe die EU-Kommission bislang nur 13,8 Milliarden Euro im Entwicklungshaushalt umgeschichtet. Anders als Deutschland habe die EU-Kommission bislang keinen einzigen Eurocent an zusätzlichen Hilfen in betroffenen Ländern tatsächlich eingesetzt, so Müller. Er habe deshalb seinen Vorschlag wiederholt, eine Soforthilfe in Höhe von 50 Milliarden Euro über die Europäische Investitionsbank zu finanzieren. Das sei das Mindeste, was leistbar sei. Darüber hinaus solle der mehrjährige EU-Finanzplan für die nächsten 7 Jahre für Afrika verdoppelt werden, von derzeit 42 Milliarden auf 80 Milliarden Euro. Bislang sei nur eine Erhöhung um 8 Milliarden Euro geplant. Wir können nicht mit Almosen reagieren, sagte Müller, sonst werde die Krise wie ein Bumerang nach Deutschland und Europa zurückkommen. Und zwar sowohl das Virus selbst als auch dessen Folgen wie Hunger und Flucht.
Die Corona-Infektionszahlen in Russland sind hoch und sie steigen weiter. Sie sind die dritthöchsten der Welt nach den USA und Brasilien. Trotzdem lockert die russische Hauptstadt Moskau jetzt die Regeln. Das hat Bürgermeister Sergei Sabjanin heute überraschend verkündet. Christina Nagel.
Es ist eine Nachricht, die viele Moskauer sehnlichst erwartet haben. Ab morgen darf sich wieder jeder frei in der Stadt bewegen. Die strengen Regeln der Selbstisolation und auch das elektronische Passierscheinsystem gelten heute den letzten Tag. Mit der Aufhebung der strikten Ausgangssperren war eigentlich erst am kommenden Montag gerechnet worden. Moskaus Bürgermeister Sabjanin begründete den Schritt mit einem zwar langsamen, aber doch sicheren Rückgang der Pandemie. Es würden deutlich mehr Menschen aus den Krankenhäusern entlassen als eingeliefert. Die Zahl der Neuinfektionen liegt in Moskau seit einigen Tagen konstant bei knapp unter 2000. Ab morgen dürfen auch Dienstleister wie Friseure und Schönheitssalons ihre Arbeit wieder aufnehmen. Cafés und Restaurants sollen schrittweise ab der kommenden Woche wieder öffnen dürfen. Bis zum Ende des Monats sollen so gut wie alle Einschränkungen, die seit über 10 Wochen in der russischen Hauptstadt gelten, aufgehoben werden.
Hier ist das Echo des Tages. Hertie, Horten, Kaufring. Diese deutschen Warenhausketten sind Geschichte. Ist Galeria Karstadt-Kaufhof auch auf dem Weg in die Vergessenheit, in die Geschichtsbücher? Aktuell droht die Geschäftsleitung damit, knapp die Hälfte der Filialen zu schließen, denn die Umsatzzahlen sind schlecht, nicht erst seit Corona. Heute heißt es aus mehreren Quellen, Unternehmenschef Stefan Vandal verliert deshalb seinen Job. Die anderen bei Karstadt Kaufhof fürchten aber auch, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und darum geht es diese Woche bei Betriebsversammlungen der Warenhauskette. Denise Friese hat erfahren, die Beschäftigten sind großenteils sehr beunruhigt.
Wir bedienen die Kunden anständig, wir beraten die anständig und wir sehen, was uns flöten geht. Und das ist das, was uns sozusagen ärgert. Anständige Bezahlung fordern wir und anständige Kollegen hier auf der Fläche und nicht dazu verhunzen und sehen, was niedergeht.
Manja Schremm ist Betriebsratschefin in der Galeria Karstadt-Kaufhof-Filiale im Oberhausener Zentrum. Mit etwa 100 Mitarbeitern hat sie am Morgen gegen Stellenabbau und Filialschließungen protestiert. Alle waren in Schwarz gekleidet, um ihre Angst und Trauer symbolisch zu zeigen. Klar ist bisher, bis zu 80 Filialen werden bundesweit geschlossen, tausende Stellen abgebaut. Aber noch niemand weiß, wen es treffen wird.
Ich habe Existenzängste, ich bin alleinerziehend und ich habe ziemlich Angst, dass ich meinen Job verliere.
Einfach schlimm, was hier passiert. Ja, weil das auf unseren Rücken ausgetragen wird, weil wir können nichts dafür. Ja, schlechtes Management.
Wir machen alles, was wir können und wir werden auf ein Minimum reduziert vom Personal. Jetzt haben wir noch die Angst, dass wir trotz aller Mühe noch den Arbeitsplatz verlieren. Das geht nicht. Weil wir Menschen sind und keine Zahlen und wir möchten uns das nicht weiter antun.
Der Gesamtbetriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof hatte bundesweit für diese Woche zu Betriebsversammlungen aufgerufen. Jede Filiale entscheidet aber selbst, ob und welche Proteste es gibt. In einem Brief an die Mitarbeiter teilte der GBR mit, dass laut Sanierer bereits im August ein 3-stelliger Millionenbetrag her müsse, damit ein Teil der Warenhäuser gerettet werden könne. Das heißt, alles muss nun schnell entschieden werden und die 28.000 Beschäftigten müssen um ihren Arbeitsplatz bangen. Für die Betriebsratschefin im Oberhausener Zentrum, Manja Schremm, sind das Wochen der Ungewissheit. Keine Filiale sei derzeit vor einer Schließung sicher.
Wir sind erst sicher, wenn die Tinte trocken ist, auf dem, dass da steht, dass wir bleiben dürfen. Weil mit jeder Filiale ist jetzt Gespräche wird geführt, also keine Filiale ist außen vor. Nur weil wir jetzt im Kaufhof im Oberhausen sind, sind wir nicht außen vor. Also wir bangen genauso wie alle anderen Filialen auch.
Die Essener Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof hatte kurz nach dem Corona-Lockdown eine Insolvenz mit Schutzschirm beantragt. Für eine Sanierung der Essener Warenhauskette sollen bis zu 80 Filialen der insgesamt 174 Häuser geschlossen werden. Auch in den verbleibenden Filialen werden Arbeitsplätze wegfallen. Bis Ende Juni soll feststehen, welche Standorte geschlossen werden und welche Mitarbeiter gehen müssen.
Wer eine neue Hüfte implantiert bekommt, der hofft auf weniger Probleme beim Gehen, beim Laufen. Aber wenn es Metallabrieb gibt bei der eingesetzten Hüfte, dann schadet das der Gesundheit extrem und die Schmerzen sind schlimm. Das jedenfalls berichtet ein Betroffener, der Schmerzensgeld und Schadenersatz fordert von der US-amerikanischen Herstellerfirma seiner Hüftprothese. Und das tut er zu Recht, urteilt heute das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Berufungsverfahren. Sebastian Bargon hat mit einem sehr fröhlichen Kläger gesprochen nach dem Richterspruch.
Na, jetzt trinken wir zuerst einmal ein Gläschen Rotwein.
Hochzufrieden nimmt Jürgen Thoma das Urteil des Oberlandesgerichts entgegen. Denn es hat bestätigt, dass die Hüftprothese des Herstellers Zimmer fehlerhaft ist. Deren Großkopfprothesen wurden von 2004 bis 2009 rund 800 Patienten im Freiburger Loretto-Krankenhaus eingesetzt. Ein Drittel der Betroffenen musste erneut operiert werden, weil ihr Oberschenkelknochen von abgeriebenem Metall zerfressen wurde. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Zwar lehnte das Gericht eine Revision vor dem Bundesgerichtshof ab. Dennoch könnte die Firma die Zahlung des Schmerzensgeldes über eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde hinauszögern bzw. verhindern, so Hans-Peter Hauke, der Vorsitzende der Selbsthilfegruppe von Betroffenen.
Ich gehe davon aus, dass Firma Zimmer das machen wird, einfach aufgrund der Erfahrung, die wir bisher mit den Anwälten und mit der Firma Zimmer in dieser Sache gemacht haben.
Der Anwalt des Klägers, Sascha Berst-Frediani, hofft darauf, dass der BGH diese Nichtzulassungsbeschwerde zurückweist.
Und dann ist endgültig dieser Fall entschieden und bildet dann mit großer Sicherheit eben auch den Pilotfall für alle anderen, sicherlich über 100 Verfahren, die anhängig sind oder noch anhängig gemacht werden.
Adrienne van Driem, sie hat vor 10 Jahren die Selbsthilfegruppe mitbegründet, ist fest davon überzeugt, dass der BGH zugunsten der Patienten entscheiden wird. Für die Verschleppungstaktik des amerikanischen Unternehmens hat sie kein Verständnis.
Ich finde diese Firma Zimmer im Vergleich zu anderen Firmen, die medizinische Apparate und Prothesen herstellen, menschenverachtend.
Peter Steinkamp war Ende 30, als beide Hüftgelenke operiert wurden. Jetzt ist er 52 und hat nach 2 weiteren OPs weiterhin Schmerzen. Er befürchtet, vor seinem Ruhestand noch einmal unter das Messer zu müssen.
Man merkt es auch in der täglichen Belastbarkeit, die Probleme beim Gehen, beim schneller Laufen, auch beim Radfahren nehmen doch im Laufe der letzten Jahre leider wieder zu.
Sollte der Bundesgerichtshof dem Kläger Jürgen Thoma recht geben, wird eine Klagewelle erwartet. Allerdings muss dann jeder Patient einzeln vor Gericht ziehen, da es in Deutschland, anders als in den USA, kein Recht auf Sammelklagen gibt, sagt Hans-Peter Hauke.
Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Urteil und hoffen, dass Zimmer nun endlich den Schritt macht und auf uns zugeht und uns entschädigt.
Und dann noch Deutschlands Badeseen. Sie gehören zu den saubersten europaweit. Das geht hervor aus der neuesten Übersicht der EU-Umweltagentur. Die wurde heute veröffentlicht. Und sie zeigt, auch in den meisten anderen europäischen Badegewässern kann man bedenkenlos schwimmen. Ralf Siener kennt die Daten und ist für die kommende Minute und 8 Sekunden unser Bademeister.
Sauber, sauberer, am saubersten. Die Europäische Union ist ein Badeparadies. 95% aller Strandabschnitte an Seen, Flüssen und Meeren sind laut Europäischer Umweltagentur sauber genug, um bedenkenlos zu baden. Und zwar in den 28 EU-Staaten plus Albanien und der Schweiz. 85% aller Badestellen in der EU haben sogar eine ausgezeichnete Wasserqualität. Am besten schneiden in puncto keimfreies Wasser Zypern, Österreich, Malta, hinter Griechenland und Kroatien ab. Deutschland liegt auf Platz 6. 9 von 10 deutschen Stränden sind laut der Studie der Europäischen Umweltagentur ausgezeichnet. Am schlechtesten ist die Badequalität in Polen, Albanien, der Slowakei, Estland und Bulgarien. Auch die Niederlande schneiden unterdurchschnittlich ab. Nur rund 74% der Badegewässer erhielten die Note ausgezeichnet. Mit über 3% liegt die Zahl der als mangelhaft eingestuften Badestellen in den Niederlanden überdurchschnittlich hoch. Auf Bakterienstämme getestet wurden insgesamt über 22.200 Strandabschnitte an Seen, Flüssen und Meeren in der EU.
Und das war das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.